präsentiert vom Teppichdoktor. Verkauf, Reinigung und Restaurierung von Orientteppich. Teppichdoktor.ch.
Das ist der letzte Teil von unserer Serie «Best of Doppelpunkt» mit Ausschnitt aus den spannendsten und interessantesten Gesprächen mit folgenden Gästen. Dirk Bayer, Professor für Kriminologie an der Universität Zürich. Der Hartmut Attenhofer, langjähriger, prominenter SP-Politiker. Und der Oliver Zimmer, schweizerisch-britischer Historiker. Nach einem unglaublichen Krawall in der Berner Innenstadt am 11. Oktober vom letzten Jahr habe ich mit dem Dirk Bayer, Professor für Kriminologie an der Uni Zürich, reden. Herr Bayer, Sie sind in der DDR aufgewachsen. Wie präsent sind bei Ihnen die Erinnerungen an das totalitäre Regime der DDR?
Da ich dann noch Jugendlicher war, bis 14 Jahre habe ich die DDR erlebt, habe ich, wenn man so will, die guten Seiten der DDR erlebt. Es wurde sich viel gekümmert um junge Menschen, es gab viel Sportangebote, beispielsweise viel Freizeitangebote. Ich habe es nur bei meinen Eltern gesehen, dass es schwierig wird.
Wir also bei Ihnen auch noch diese vielbeschworene DDR-Nostalgie?
Überhaupt nicht. Ich distanziere mich komplett von dem System. Ich finde überhaupt kein gutes Haar an Kommunismus oder da gelebten Sozialismus. Es ist etwas zum Vergessen.
Okay, Sie haben das Thema Gewalt gewählt als Beruf, aber Sie haben es auch selber erlebt.
Ich habe in der Kindheit durch meinen ersten Vater Gewalt erlebt. Und auch,
was heißt ersten Vater?
Meine Eltern haben sich dann getrennt. Das ist das Beste, was passiert ist in meinem Leben. Und hatte dann einen sehr, sehr liebevollen Vater, der leider viel zu früh verstorben ist. Da habe ich Gewalt erlebt. In der Jugend hat man immer Gewalt erlebt. Ein guter Freund von mir wurde massiv verprügelt. Also Gewalt war auch vor 30 Jahren recht präsent.
Ehrlich? Und das hat Sie irgendwie bewegt oder fasziniert oder abgestoßen?
Abgestoßen, ganz klar. Gewalt ist etwas, was negativ ist, was man als negativ empfindet. Das Leid stellt man fest. Wenn man ein bisschen Empathiefähigkeit hat, kann man nichts Gutes an Gewalt finden. Aber ich will nicht sagen, dass das meinen Beruf oder meine Berufswahl geprägt hat,
ja,
sondern das war ein bisschen Zufall.
Der Zusammenhang scheint offensichtlich zu sein.
Ja, möglicherweise ist es das, aber es ist nicht bewusst gewählt, sondern ich habe dann einfach Soziologie. Das ist ein bewusster Entscheid gewesen, Soziologie zu studieren, weil man sich mit der Gesellschaft beschäftigt hat. Und da bin ich dann über einen Professor an das Thema gekommen. Aber ich würde nicht sagen, das habe ich mir jetzt sehr bewusst
ausgewählt. Aber wie genau war die körperliche Gewalt, die Sie erlebt haben als siebenjähriger Junge?
Ich sage mal ein Beispiel. Ich habe meinen Eltern nicht gesagt, dass ich zu einem Freund in der Nachbarschaft gehe, komme nach Hause und werde die Treppe hochgeprügelt von meinem Vater. Das ist mir noch sehr präsent gewesen. Also Stufe für Stufe hochgeprügelt.
Aber haben Sie jemals versucht, sich eben in die Psyche dieser Gewalttäter einzufühlen?
Ja, wir versuchen schon zu verstehen mit unseren Forschungen, was die Beweggründe für Gewalt sind. Und das machen wir jetzt seit 10 Jahren hier in Zürich. Früher habe ich das in Deutschland gemacht. Ja, also es gibt eine wissenschaftliche Neugier für das Thema. Aber da geht es nicht um Nachfühlen, sondern es geht wirklich um Verstehen. Und das ist eher ein geistiger Prozess.
Am letzten Wochenende ist etwas Außergewöhnliches in Bern passiert. Richtig oder falsch?
Nicht außergewöhnlich. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder also Gewalteruptionen in der linksextremen Szene gesehen, vor 3 Wochen erst in Zürich im Übrigen auf dem Kasernenareal.
Aber nicht in diesem Ausmaß.
Nicht in diesem Ausmaß. Das war geplanter natürlich. Da haben auch bestimmte Gruppierungen dazu im Prinzip aufgefordert hinzukommen und Krawall zu machen. Aber dass es einen Linksextremismus gibt in der Schweiz, dass der mobilisieren kann und dass der auch doch einige Personen auf die Straße bekommt, das ist nun wirklich nicht neu.
Aber immerhin, 18 Polizeibeamte verletzt, einige schwer, Fensterscheiben eingeschlagen, Feuer angefacht, da waren Menschen auch gefährdet, Straßenschlachten uferten in kriegsähnliche Szenen aus. Das gab einen Aufschrei in der Schweiz. In dem Maß hat man das noch nicht erlebt und das immer im Zentrum der Schweiz, direkt vor dem Bundeshaus. Man hätte sich ja vorstellen können, dass das Bundeshaus stürmen wollen und.
Die Schweiz ist ein friedliches Land, deswegen sind solche Gewalteruptionen schockierend. Man will das nicht, man will jetzt auch versuchen, das zu verstehen. Aber ich erinnere mich beispielsweise an die Corona-Proteste zurück. Da gab es auch mal eine Situation, die brenzlig war, weil Leute ins Bundeshaus eindringen wollten. Also ganz so super friedlich geht es in der Schweiz nicht zu. Auch hier gibt es Konflikte und die werden zum Teil auf der Straße ausgetragen.
Und der Linksextremismus, den Sie nennen, ist der eigentlich virulenter als der Rechtsextremismus in der Schweiz?
Seit einigen Jahren ist das relativ klar der Fall. Es gibt einen Nachrichtendienst des Bundes, veröffentlicht jedes Jahr Statistiken. Da gibt es zwischen 60 und 100 Gewalttaten. Wir reden hauptsächlich über Sachbeschädigungen gezählt. Im rechtsextremen Bereich haben wir irgendwo zwischen 0 und 5 Gewalttaten. Also wenn man dieses Gewaltmoment sieht, muss man sagen, Linksextremismus ist präsent.
Und weshalb ist das so? Weil in Amerika ist es ja eigentlich umgekehrt. Dort sind gemäß dem Cato-Institut, das wird geleitet von den Koch-Brothers oder finanziert, die eher recht stehen, also ist das wirklich sehr glaubwürdig, sind die Rechten 6-mal mehr verantwortlich für Gewalttaten.
Dasselbe ist in Deutschland der Fall. Also wenn man Tötungsdelikte nimmt, gibt es in den letzten Jahren, glaube ich, 2 linksextreme Tötungen, aber 200 rechtsextreme Tötungen. Also in anderen Ländern sieht es wirklich anders aus. In der Schweiz ist es so, dass der Rechtsextremismus sehr zurückgezogen ist, nie sehr laut gewesen ist, weil die Bevölkerung einfach so bestimmte Positionen nicht teilt, diese Abwertung von Menschengruppen. Deswegen eher clandestin, sagt auch der Nachrichtendienst zum Rechtsextremismus. Der Linksextremismus verfolgt eher Ziele, Gerechtigkeit, Gleichheit, wo es prinzipiell der Bevölkerung auch mehr Zustimmung gibt.
Aber was man erlebt hat, da wurde gegen die Gewalt in Israel und in Gaza protestiert mit Gewalt.
Völlig sinnlos. Also es ist völlig sinnlos und widersprüchlich, auch zu einem Zeitpunkt, wo ein Friedensprozess in Gang gesetzt wurde. Also es gibt
gar Waffenstillstand, wurde schon beschlossen, aber natürlich diese unbewilligte Demo wurde lang vorbereitet und die wollte man sich nicht entgehen lassen.
Die wollte man sich nicht entgehen lassen und man instrumentalisiert ein Stück weit auch Themen, um seiner Gewaltbereitschaft freien Lauf zu lassen. Auch in der linksextremen Szene gibt es einfach sehr gewaltbereite, wir sagen erlebnisgewaltbereite Menschen und die wollen das natürlich dann auch auf die Straße bringen.
Also sie machen das in erster Linie, weil sie einfach Krawall wollen.
Genau, da geht es nicht um ideologische Ziele.
Wie viele von denen sind eigentlich nur auf Krawall gebürstet und wie viele sind extremistisch, politisch extremistisch geleitet?
Völlig schwierig in der Schweiz, weil die Datenlage schlecht ist. Der Nachrichtendienst hat wirklich nur eine Zählung von Gewaltvorfällen. Deutschland ist da mit dem Verfassungsschutz weiter, auch historisch bedingt wird mehr hingeschaut. Auch da gab es ja RAF beispielsweise, deswegen guckt man mehr hin. Und da kann man sagen, dass in Deutschland so etwa jeder vierte in der linksextremen Szene sich engagierende gewaltaffin ist. Mhm. Und wenn man das jetzt nutzt für eine Einschätzung in der Schweiz, haben wir vielleicht, weiß ich, 200 sehr gewaltbereite Linksextreme in der Schweiz. Aber das ist wirklich eine Baucheinschätzung.
Wie soll der Staat mit der Gewalt umgehen? Herr Bayer, wie sollen es die linken Parteien, die etablierten linken Parteien machen? Zum Beispiel, da gibt es eine SP-Politikerin in Zürich, Vera Cedik heißt sie, die hat aufgerufen, nach Bern zu gehen an diese Demo, wo Gewalt nicht nur angedroht, wo dann die Gewalt in extremem Ausmaß dann eben auch stattgefunden hat.
Hier wäre schon, würde ich mal sagen, Reue ein guter Weg, damit umzugehen und zu sagen, hier hat man vielleicht auch mitgeholfen, dass Dinge passieren, die wir jetzt im Nachhinein schlecht finden. Also eine Distanzierung, sprachliche Distanzierung ist immer wichtig, die Dinge in die Gesellschaft hinein auszusenden. Wir wollen das nicht, auch wenn bestimmte Ziele vielleicht mit unserem Programm übereinstimmen, aber so geht es nicht. Also klar, die rote Linien einfach nochmal klar zu ziehen.
Aber das wurde nicht gemacht, auch die SP hat nicht reagiert. Erst auf Anfrage hat man sich da so ein bisschen formelhaft distanziert. Es gibt einen linken Zürcher Anwalt, Philipp Stolkin heißt er, auch aus dieser Szene, er hat gesagt, es mag vielleicht bedauerlich sein, was in Bern passiert ist, aber an der Berechtigung des Anliegens gibt es keine Zweifel. Der Zweck heiligt alle Mittel.
Na gut, schon am Tag der Demonstration gab es ja Zweifel am Zweck, weil ich meine, der Friedensprozess in Gang war. Überzeugt mich jetzt nicht die Argumentation. Aber ich finde, es gibt aber auch aus anderer politischer Richtung schwierige Folgerungen daraus. Also wenn die SVP fordert, man müsste jetzt alle 500 festgestellten Personen veröffentlichen, Namen veröffentlichen, da werden auch aus dem Bauch und mit Wut bestimmte Prangerideen wieder hervorgeholt, die eigentlich auf Müll gehören.
Also es gab 500 Namen, die man da jetzt hat. Die Leute wurden verhaftet und dann wieder freigelassen. Die Hälfte davon Frauen. Das überrascht, oder? Sie nicht?
Tatsächlich, mich hat das auf den ersten Blick auch überrascht, aber wir haben auch schon früher Studien zu linken Orientierungen, Einstellungen gemacht. Da hat sich gezeigt, da unterscheiden sich Frauen und Männer nicht so. Linksextremismus, aber Gewalt. Ja, das sind ja nicht alles 500 Gewalttäter.
Ja, aber gewesen. Die man ja erfasst hat, die hat man ja eingekesselt.
Aber
vorne war dieser revolutionäre Aufbau, die waren alle verwummt, die waren alle schwarz angezogen. Block, genau. Die haben zum Teil die Kleider gewechselt, damit man sie dann nicht erkennen kann, etc. Und dann die Hälfte dieser erfassten Personen waren Frauen.
Also ich will nochmal sagen, nicht alle dieser 500 Leute waren Gewalttäter, aber wichtig ist, natürlich gibt es auch Frauen, die gewaltaffin sind. Also wenn wir einfach in die Kriminalstatistik schauen, auf 4 Gewalttäter kommt eine Frau. Also Gewalt ist nicht
eine reine männliche Domäne. Aber jetzt 50%. Also wenn man das annimmt, dass die erfasst wurden, nicht alle gewalttätig, aber Frauen und Männer gleichermaßen erfasst, waren die Hälfte Frauen.
Und hat natürlich auch damit zu tun, dass der Linksextremismus grundsätzlich in seinen Zielen und Ideen interessant ist für Frauen. Also es geht um Gleichberechtigung. Im Rechtsextremismus geht es darum, Frauen zurück an den Herd. Also das ist nicht attraktiv für Frauen. Es geht um Gleichberechtigung, es geht um Gerechtigkeit. Also Linksextremismus mobilisiert prinzipiell Frauen viel stärker als der Rechtsextremismus. Also wundert mich nicht, dass natürlich bei solchen Gelegenheiten auch Frauen da sind. Und dann gibt es situative Dynamiken bei Demonstrationen. Das wissen wir auch. Demonstranten greifen an, Polizei reagiert mit Wasserwerfern, andere Demonstranten verbünden sich dann mit den Angreifern. Das heißt, diese Dynamik, und davon sind Frauen natürlich auch nicht gefeit.
Eben, es waren ja 30 Organisationen und Bewegungen, die dann protestiert haben gegen die Polizeigewalt. Das war doch eingepreist, oder? Man wusste, die Polizei muss reagieren und gehört das eigentlich zum Konzept, zum Drehbuch. Die Polizei muss reagieren und die wird dann angeklagt für das, was passiert ist.
Polizei ist der greifbare Feind, der man hat. Weil Polizei muss präsent sein.
Die
müssen präsent sein, die müssen für Ordnung sorgen. Und natürlich sind sie in dem Moment nicht mehr Menschen, sondern sind Vertreter des Staates, sind vogelfrei für bestimmte Gruppen. Also nicht alle, die da waren. Ich finde, das muss man auch immer mit dazu sagen.
Ja, nicht alle, ist ja logisch, nicht alle. Aber alle, die da waren, wussten, worum es ging und wussten, dass es Gewalt gibt. Und sie waren trotzdem da. Und da kamen Familien mit Kindern und haben die Kinder auch dieser Gefahr ausgesetzt. Was sagen Sie dazu?
Ja, natürlich ist das zu verurteilen. Und ich werde auch kein Argument finden, aus wissenschaftlicher Perspektive, dass das legitimiert. Aber es gibt natürlich auch andere Bereiche, wo das passiert. Das sehen wir zum Teil in den Fußballstadien oder davor. Auch da gibt es Gruppierungen, das hatten auch nicht vor langer Zeit in Zürich, dann an der Hartbrücke, wo plötzlich 30 Gewalttäter...
Aber das ist ein bisschen Whataboutism. Also jetzt kommen Sie einfach mit anderen Beispielen. Ich sage ja nicht, dass das das Einzige ist, aber Sie relativieren das mit irgendwelchen anderen Anlässen, weil Fußball, klar, auch in Deutschland, die Hooligan-Szene zum Teil rechtsextrem und so. Aber wir reden jetzt darüber und auch noch das andere Element, offenbar sehr viele aus der Westschweiz. Offenbar dort ist die Virulenz viel stärker als in der Deutschschweiz.
Und das hat damit zu tun, dass auch linke Orientierungen in der Westschweiz verbreiteter sind. Das zeigen Wahlergebnisse, das zeigen Befragungsstudien. Ich weiß nicht, woher das kommt. Dazu bin ich zu wenig lang in der Schweiz, um das kulturell zu verstehen, was die Westschweiz linker macht als die deutschsprachige Schweiz. Aber da fallen natürlich bestimmte Positionen auf fruchtbaren Boden, können mobilisieren. Und dann war der Weg nach Bern auch ein bisschen kürzer wahrscheinlich als aus der Ostschweiz. Beispielsweise, das spielt natürlich auch eine Rolle, geografische Nähe. Aber ich will doch nicht verteidigen Linksextremismus. Ich will nur verhindern, dass wir jetzt in eine Dämonisierung des Linksextremismus fallen.
Was heißt jetzt das?
Dass wir den Linksextremismus zum größten Problem unserer Zeit erklären. Ich bin weiterhin der Meinung, dass wirklich für die Gesellschaft und die Demokratie die größte Herausforderung sind, rechte, rechtsextreme Tendenzen. Der Rechtsextremismus hat das Potenzial, unsere Demokratie zu stürzen. Wir sehen es in der USA. Dieses Potenzial hat der Linksextremismus nicht.
Also, bleiben wir noch hier. Wir möchten vielleicht das auch noch erwähnen. Sie haben in einem Blickartikel, haben Sie gesagt, als man Sie gefragt hat in den Sachen von Bern, härtere Maßnahmen können das Problem sogar verstärken. Stand im Titel. Ja.
Muss ich als Kriminologe sagen?
Muss
ich sagen, weil natürlich eine Grunderkenntnis von Kriminologie ist, Strafen kann die Situation schlechter machen, kann Menschen labeln und sie noch stärker sozusagen in die Enge treiben und das Label, ich bin Linksextremer, übernehmen, zur Identität werden lassen und dann noch aggressiver werden lassen.
Das heißt, man soll sie nicht sanktionieren?
Nein.
Das ist ja der Fall. Die werden verhaftet und nach 3 Stunden freigelassen. Die wissen, dann kommen sie das nächste Mal wieder, etc. Ihnen passiert nichts. Das postulieren Sie?
Nein, ich bin entschieden dafür, dass Straftaten, die passieren, verfolgt und aufgeklärt werden, dass auch darüber gesprochen wird.
Aber in welchem Maß?
Genau, in welchem Maß. Und dann müssen wir ans Recht und Gesetz halten. Da gibt es Recht einfach vor, wenn man Landfriedensbruch begangen hat, gibt es das als Maximalstrafe.
Eigentlich nichts.
Da gibt es Haftstrafen.
Nee, da gibt es weniger. Erst wenn man so Gewalt gegen Beamte und Behörden
das
macht,
man mit
und wenn man es beweisen kann, genau. Und das kann man ja dann nicht beweisen, weil die meisten maskiert sind und so, die entgehen dem. Und da haben die das Gefühl, eben, man soll das nicht ein bisschen härter angehen und zum Beispiel ein Maskenverbot da verfügen für diese unbewilligten Demos, auch noch zusätzlich.
Also ich bin sehr dafür, dass wir Recht und Gesetz anwenden, dass wir keine neuen Gesetze erfinden müssen dafür.
Weshalb haben Sie denn das Gefühl, die heutigen Gesetze reichen, wenn man jetzt zum Beispiel eben das Revue passieren lässt, was da in Bern passiert ist?
Sie sollten reichen, weil ich gehe davon aus, dass trotzdem genug Material vorliegt, um eine Strafverfolgung durchzuführen.
Die meisten nicht, weil das ist sehr schwierig. Wenn die da mit Masken sind und eben in ihre Kleider wechseln etc., muss man ja beweisen, dass du hast diesen Flammenwerfer benutzt. Und wenn man das nicht beweisen kann, dann ist man fein raus.
Noch stehen wir nicht an dem Ort, dass wir das sagen können. Das können wir in einem halben Jahr sagen, was der Erfolg der Strafverfolgung gewesen ist. Ich bin nicht so pessimistisch. Es gibt genug Videomaterial. Ich würde einfach abwarten, wo wir dabei rauskommen. Und ich möchte erstmal diesen Weg zu Ende gegangen sein und danach zu entscheiden, was funktioniert, was nicht funktioniert.
Das heißt also, Sie sagen, bitte sorgfältig prüfen, sonst werden diese Chaoten noch böse.
Die kriminologischen Theorien des Labeling, die sind auch empirisch geprüft und bestätigt, die zeigen, wenn man Menschen zu stark in diese Ecke greift, du bist Verbrecher, du bist linksextrem, du bist rechtsextrem, dann ist das eine Gefahr für eine weitere Verschärfung des Problems. Wir müssen ihnen Auswege
zeigen. Aber wenn es ist, wenn es ja macht.
Ja, richtig, dann gehört eine Strafe und dann gehören Maßnahmen damit verbunden, dass man sie da rausführt. Und Menschen, die jetzt sowas getan haben, die sind teilweise seit 10 Jahren in der Szene aktiv. Man muss sich doch mal vorstellen, dass einfach nur eine Verurteilung nicht reicht, um sie da rauszuholen. Da braucht es ganz andere
Formen. Was haben Sie denn für Maßnahmen im Köcher?
Ich habe einerseits natürlich Präventionsmaßnahmen im Köcher.
Und was ist das?
Geht davon.
Also wie wollen Sie mit solchen Linksextremen? Also wir haben auch die ganze Geschichte von der RAF, haben wir erlebt und wir haben die Filme gesehen über Baader-Meinhof, wie die argumentiert haben. Da haben Sie das Gefühl gehabt, die kann man wieder auf den rechten Weg zurückführen, solche Leute.
Nicht von heute auf morgen. Also das wäre natürlich auch blauäugig. Aber wir wissen, es ist nie zu spät für Menschen, sich von Taten und von Ideologien zu distanzieren. Das braucht Zeit, das braucht Intensivität. Arbeit im Strafvollzug in der Schweiz wird sehr gut auch mit radikalisierten Menschen gearbeitet. Da ist der Ort, das zu tun. Und das ist aber zu spät, wenn das passiert. Wir müssen eigentlich eher anfangen. Und da bin ich eigentlich sehr dafür, dass wir einerseits in Schulen intensiv Gewaltprävention, weil Gewalt ist hier ein Moment. Menschen machen das, weil sie Gewalt ausüben können. Gewaltprävention durchführen und dass wir in den sozialen Medien so diese selbstverstärkenden Narrative versuchen zu verhindern, dass sie sich ausbreiten. Also wir müssen in die sozialen Medien rein.
Also, aber da muss man sagen, dann hat man bisher versagt, weil die Gewalt wird ja größer, nicht kleiner.
Man hat, das Wort Versagen nutze ich ungern, man hat nicht genug gemacht.
Also machen wir Musik. Was ist der nächste Titel?
Super Trooper passt natürlich nicht so ganz zum Thema, aber ist einfach schön
tanzbar. Aber Sie sind ein ABBA-Fan.
Aber ja, natürlich, muss man.
Politiker Hartmut Atterhofer hat eine wirklich bemerkenswerte Karriere gemacht in der SP. Als Kantonsratspräsident war er oberster Zürcher und hat dann unter lautem Getöse die SP verlassen. Erzähl mal, warum?
Die Geschichte dauert 10 Jahre, wobei ich habe vorher schon immer ein bisschen gegen den Stachel gelückt. Das ist so gewesen. Darum kommt man ja in einer Partei, so einer Gruppierung auch weiter, wenn man nicht einfach nur hinterher plappert. Aber seit 10 Jahren wird es immer schwieriger. Ich habe immer wieder probiert, Kontakt aufzunehmen, habe das auch gemacht, habe mit Leuten geredet, geschrieben und so. Das hat nicht genützt. Und dann ist vor 2 Jahren, am 7. Oktober 2023, ist das passiert in Israel mit dem Überfall von der Hamas. Und da hat die Partei ganz miserabel schlecht reagiert. Ich habe dann nachher gemeint, denkst ja gut, vielleicht sind sie halt einfach überrascht worden und die Emotionen sind durchgegangen, vielleicht haben sie zum falsch reagiert. Aber mit der Zeit ist es immer schlimmer geworden, immer blöder. Ich habe ein paar Mal geschrieben und gesagt, hört auf, das ist falsch, ihr müsst das anders machen. Es hat einfach nichts genützt. Ein paar Mal hatte ich Reaktionen gehabt, nachher hatte ich keine Reaktionen mehr gehabt. Und dann habe ich gefunden, ja, also, was soll ich denn da noch machen? Ich habe ein Gespräch gesucht mit anderen Leuten in meiner privaten Umgebung und die haben gesagt, ja, also, hör mal, du kannst doch nicht einfach und so.
Eben, und du jetzt, bist ein Fahnenflüchtiger, oder?
Nein.
Haben sie gesagt, wahrscheinlich?
Das wird sicher einige geben, die das gesagt haben. Aber du, es ist ja so, wenn das Heer nicht mehr weiterkämpft, dann kann man heimgehen. Mhm. Das ist so. Und die Partei, die kämpft eben nicht mehr für die richtigen Sachen. Die hat vollständig die Übersicht verloren. Sie kämpft heute für den Mittelstand. Sie kämpft heute, dass der Christoph Blocher eine 13. AV-Rente bekommt. Und sie kämpft dafür, dass in der Stadt Zürich zum halben Preis kann dran fahren kann, obwohl man ein Einkommen hat von 200'000 Franken. Das ist doch keine sozialdemokratische Politik.
Also gut, was hat sich denn verändert? Durch was hat sich das verändert? Wie hast du erlebt innerhalb von der Partei?
Innerhalb von der Partei, dass man gesagt hat, ich sage auf dem falschen Dampfer, im falschen Film.
Was hat sich verändert in dieser Partei? Auch die Leute, die an der Spitze sind, sind andere als früher.
Das sind sicher andere als früher. Aber denken wir mal zurück an zum Beispiel einen Bundesrat, Willi Richard, der hat noch Maschinenölgeruch gehabt, nicht Stahlgeruch, Maschinenölgeruch gehabt. Das war noch ein Büßer, der hat noch gewusst, um was es geht.
Gut, das war auch eine andere Schweiz.
Das war eine andere Zeit, war sehr beliebt bei der Bevölkerung. Aber was wir heute haben, einer, der sagt, der Herr Wermuth, der sagt, das wäre ja verrückt, dass die Arbeiter schon wieder um 8 Uhr aufstehen, um zu arbeiten. Entschuldigung, ich habe schon auf dem Bau gearbeitet, haben wir um 6 Uhr angefangen und um 8 Uhr ins 9 Uhr genommen. Der Mann hat keine Ahnung, was los ist in dieser Gesellschaft.
Aber du hast ja das erlebt, eben, dass die Juso und Wermuth, wie auch seine engsten Kumpanen, sind alles ehemalige Juso-Chefs, langsam die Partei übernommen haben. Wie ist denn das ja, bei dir angekommen?
Die Organisation von der Juso, das ist im Grunde noch nicht falsch. Die Juso sollen ein kleiner Stachel im Fleisch sein, aber die Juso wird heute verstanden als Kaderschmiede für die Partei. Die Leute, wie sie in der Juso funktionieren, provozieren und beleidigen, das machen sie nachher auch, wenn sie aufsteigen in die Parteigremien. Also was bis jetzt gehören, sie machen der Präsident von der Stadtpartei in Zürich, der hat zum Beispiel eine gerichtliche Klage gegen den Mario Fehr eingeleitet. Ich meine, so politisiert man nicht.
Der Mario Fehr ist auch austreten, auch unter Getöse, ist ganz klar, ist dann nachher best gewählt worden, ja. Wiedergewählt worden als Regierungsrat. Hat es noch andere Sachen, die dich stört, außer die Haltung in Sachen Israel-Gaza, die dich massiv geärgert hat?
Eben, das ist das Einsetzen, nicht das Einsetzen für die werktätige Bevölkerung, nicht für die Basis da sind, sondern für den Mittelstand. Also der Mittelstand, Entschuldigung, heisst Mittelstand, weil er sich selber wehren kann. Da muss man gar nichts mehr machen. Gerade der obere Mittelstand.
Also aber gibt's
Leute
denn
100'000
die...
Franken muss man doch nicht gegen Geschenk machen.
Aber gibt es denn eigentlich noch die Arbeiterbasis in der Schweiz, die so stark könnte sein, dass die SP dann auch an der Wahlen kann funktionieren?
Ja, bei der Basis gibt es. Es gibt Waffenführer, Schuhmacher, es gibt Servicepersonal, es gibt ganz einen Haufen Leute, vor allem im Gewerbe gibt es ganz einen Haufen Leute, die sind politisch heimatlos.
Also, und wie hast du reagiert? Zum Beispiel jetzt am Parteitag hat es eine Resolution gegeben zum Konflikt Israel-Gaza, wo man nicht einmal auf den 7. Oktober hingewiesen hat.
Es war noch schlimmer. Es ist in dem Papier, das ich bekommen habe, kurz vorher ist gestanden, die Partei, also die SP, soll sich dafür einsetzen, dass Israel das Gericht, das Strafgericht, das internationale Strafgericht auf Israel wegen Völkermord soll verurteilen. Ich meine, wenn man so etwas formuliert, dann hat man vom Rechtsstaat überhaupt nichts begriffen. Es geht doch nicht an, dass man einem Gericht Vorschriften macht, wie es zu handeln hat. Man kann einem Gericht sagen, ich möchte ein bisschen schneller sein. So, aber sicher nicht sagen, was sie machen müssen. Das geht nicht. Und wenn das, also in der Führung der Partei hat es keine vernünftigen Leute mehr. Darum werden solche Sachen formuliert.
Wie hast denn du erlebt den Antisemitismus von links, also innerhalb von der SP? Früher hat man das in dieser Form ja nicht gespürt. Es war eher Antisemitismus auf der rechten Seite. Einen muslimischen Antisemitismus hat es dort noch nicht gegeben. Aber hast du das gemerkt, dass sich da irgendetwas zusammenbraut?
Ich habe das relativ früh gemerkt. Dort, wo ich Kantonsratspräsident wurde, gibt es so eine Tradition, dass bei der Eröffnung von dieser Legislatur von diesem Jahr, dass man in eine Kirche geht, irgendeine Feier macht. Und ich habe gesagt, wir gehen in die Synagoge an der Löwenstrasse. Und da habe ich ein paar Bemerkungen schon gehört von meinen eigenen Leuten, die gesagt haben, da kommen sie also überhaupt nicht mit, was mir eigentlich einfällt. Aber das sind so, das ist das, was es eigentlich immer gegeben hat. Das, jetzt ist es anders, jetzt wird recht laut gesagt, aber man sagt nicht, ich kann die Juden nicht gehen. Man sagt, ja, der Netanyahu, das ist ja ganz schlimm. Die Antisemiten brauchen den Netanyahu, damit sie auf jemanden einschlagen können und immer können sagen, ich bin kein Antisemit, ich meine nicht Judas, ich meine den Netanyahu.
Es sind ja vor allem auch Leute aus der Romandie, die auf der Palästinenser-Seite sind und dort dann auch am Parteitag ziemlich klar mitbestimmt haben. Hast du das auch früher schon erlebt, dass die welschen SPler eine andere Richtung
fahren? Nein, das ist eine Überraschung für mich. Das habe ich kann es auch noch nicht richtig einordnen, warum das so ist. Weiß ich nicht.
Okay, aber du hast noch andere Sachen, die du kritisierst, zum Beispiel, dass die USO gesagt hat, die Polizei bei uns sei rassistisch.
Ja, das ist ja unglaublich. Die haben gesagt, die Polizei ganz generell ist eine rassistische Organisation und die Bevölkerung, die sei völkisch aufgestellt. Weil wer so etwas Dummes kann erzählen, ist ja furchtbar. Die Polizei ist eine Gruppierung in diesem Staat, die es in jedem Staat braucht. Das ist der Garant für die Gewaltfreiheit in unserem Land. Und denen kann man sagen, das sind Rassisten. Das ist jenseits von Gut und Böse.
Du hast dich auch genervt, also ich gehe jetzt mal die Liste durch, wo der Cedric Wermuth gesagt hat zum Donald Trump, fuck you.
Ja, also man muss wissen, wo der Wermuth steht, oder?
Wo steht er?
Im Gefüge, im politischen Gefüge in der Schweiz ist das oberste Bundesrat, dann kommen Parlamentspräsidenten und dann kommen schon Parteipräsidenten. Also das ist ganz hoch oben. Das ist eine ganz wichtige Figur. Ein Parteipräsident ist eine außerordentlich wichtige Figur, die eine Ausstrahlung hat in ganz Europa. Und der geht so etwas und sagt, der Herr Trump soll mit sich selber Geschlechtsverkehr haben.
Das ist nicht das Schimpfwort. Das bedeutet
nein. Das?
Nein, jetzt bist du also päpstlich als der Papst.
Nein. Und das kann ich auch mal werden. Ich will besser werden.
Ah, ja.
Besser machen.
Nein, aber Karriere hast du gepasst,
so redet man nicht. Das ist doch einfach unflätig, so zu reden. So wie die beiden Nationalrätinnen, die sexistische Sprüche gemacht haben gegen die Frauen in der Europameisterschaft beim Fußball. Und die hat keine Reaktion gegeben.
Also, was hat denn nach einem Monat hat es eine Reaktion gegeben? Tamara Funicello und Anna Rosenwasser, beide bekennende Lesben, gesagt haben, wir freuen uns einen Monat lang bei der Fußball-EM der Frauen den Lesben können zuzuschauen.
Ja, stell dir mal vor, wenn so etwas ein Mann gesagt hätte, das wäre der Krieg gegeben in diesem Land.
Ja, aber warum sagen die so etwas? Oder haben das Gefühl, sie können das ungestraft sagen?
Ja, natürlich. Sie können
warum?
Das. Ja, weil sie wissen, dass sie von der Partei geschützt werden. Die Parteigremien schützen sie.
Die letzten Jahre waren geprägt von Cancel-Culture-Diskussionen, dann Identitätspolitik, Diversität und vor allem natürlich linke Kreise, wo die SP auch dazugehört. Unter anderem hat man ja den Gender-Stern eingeführt in Zürich und du hast mit anderen gesagt, wir machen eine Initiative dagegen.
Ja, wir haben eine Volksinitiative lanciert, bei der Stadt Zürich dazu zu bringen, dass sie ihrem Personal nicht mehr verbietet, korrekt zu schreiben. Die Stadt Zürich hat erlassen, dass man das Personal dazu gezwungen, nicht mehr korrekt zu schreiben, sondern eben mit Sternchen einbauen. Das Schreibverbot haben wir wieder aufheben und haben mit der Initiative gemacht.
Aber wie erlebst du überhaupt die Stadtregierung oder den Gemeinderat heute, der ja dominiert ist von der Linken?
Völlig abgehoben. Völlig abgehobener Verein. Die leben in einer Blase. Die Linken im Gemeinderat, oder Linksgrün im Gemeinderat, die leben in einer Blase. Die sind gar nicht mehr bei den Leuten.
Aber sie werden wiedergewählt und haben eine Mehrheit. Wieso machen sie in deiner Meinung nach immer so gute Resultate bei den Wahlen?
In der Bevölkerung hat es eine Umschichtung gegeben. Also die Bevölkerung verdient heute relativ gut. Das kommt da daher, zum Beispiel Google da Sitz nimmt und andere Leute. Und das,
die wählen ja nicht die SP.
Die wählen die SP.
Nein, die sind allem Experts, die können. Aber du sagst ja...
Experts, die können nicht wählen, ja. Aber die anderen die können wählen. Und die sagen, so wie es die SP macht, das ist gut, die lassen uns in Ruhe und dann ist gut, das machen wir.
Aber in der Stadt Zürich hat man jetzt gehört, ein grosser Teil der Leute sind Akademiker, hat sich völlig verändert in der Bevölkerung. Und dann sagst du, habe ich irgendwo gelesen, die tägen zum Teil bewusst ihr Einkommen senken, die Akademiker, damit sie zu verbilligten Wohnungen kommen.
Ja klar.
Hast du da Beweis?
Ja. Also kein schriftlicher Beweis, das Leute, was mir die Leute erzählen. Also es gibt Einkommensbeschränkungen bei städtischen Wohnungen, auch bei Genossenschaften, aber bei städtischen vor allem gibt es Einkommensbeschränkungen. Und wenn ich als Akademiker, ist gleich was für einen Rang, dort reingehe und 140'000 Franken verdiene, dann ist das zu viel, dann schaffe ich halt nur 80%, habe ich noch 100'000 Franken und mit dem komme ich die Wohnung problemlos über und kann 10 Jahre drin leben, bis es wieder einmal eine Änderung gibt.
Und die Leute, die die Wohnung bekommen, sind automatisch in SPW?
Ja, natürlich, klar, weil die SP macht ja das. Die SP ist ja der Meinung, dass man so kutschen muss.
Und das funktioniert ja für die SP, funktioniert es auch für die Stadt?
Es funktioniert für die Stadt insofern, als man die wirklich ganz gut verdienen, die zur Stadt austreibt und die ganz gut verdienen, das wären ja die viel Steuern zahlen würden. Die Stadt Zürich hat einen Fehler gemacht, indem sie gesagt haben, wir machen nur noch Kostenmiete und subventionierte Miete. Sie sollten dann noch ganz freie Marktmiete machen. Ein Teil von ihren Wohnungen als Marktmiete, da kriegt man mehr Geld über. Da, wo ich wohne, in der Wohnung, wo ich wohne, ist eine städtische, zahle ich 1400 sowieso Franken.
Nur?
Ja, ganz günstige, 2,5 Zimmer wirklich, oder? Ganz günstige Wohnung. Ich kann prüfen lassen, wenn die im freien Markt wäre, die 1700 Franken wert.
Also gut, die Identitätspolitik hat hier den Höhepunkt überschritten. Hat man da gemerkt, dass das vielleicht nicht das Hauptthema ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, dass es noch andere Themen gibt, die wichtiger wären?
Ich beobachte das bei den Angeboten, die da gemacht werden, Kunsthaus, Schauspielhaus und so, dass hat man, gerade im Schauspiel merkt man, wie die zurückbuchstabieren tun. Das ist ja vorher furchtbar gewesen, wie die geschrieben haben. Das ist ja grau.
Was denn lesen. Genau?
Texte, die sie gemacht haben. Texte, die sie gemacht haben in den Programmheft und auf der Website. Das ist ja grau, das haben wir nicht mehr lesen. Und das hat jetzt bessert. Sind sogar, ist noch nicht ganz sauber, aber es ist halt immer noch.
Aber die SP als politische Partei, auf was sollte ihr denn deiner Meinung nach jetzt setzen?
Das
auf
welche Themen? Wenn man in der Schule Deutsch lernt und korrekt will, dass das Kind korrekt Deutsch können schreiben, dann muss man schauen, dass es auch draussen Behörden korrekt Deutsch schreiben. Das ist, Bildung ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges von der SP und vor allem Berufsbildung. Nicht nur die universitäre Bildung, die macht der Kanton schon und der Bund schon, aber die SP sollte schauen, dass die Basisbildung besser wird. Berufsbildung ist ganz außerordentlich wichtig. Jetzt wird Schreinereiwerkstatt öffentlich, die geht jetzt wahrscheinlich zu. Dabei werden dort ganz grossartige gute Leute ausgebildet.
Also eins der grossen Probleme in Zürich, so erlebt man es, wenn man es umhört, ist ja die Wohnungsnot, oder? Und gibt es da Methoden, deiner Meinung nach, um das Problem zu lösen?
Ich bin nicht so sicher, dass es eine Wohnungsnot gibt. Es gibt viele Leute in dieser Stadt. Die Stadt macht alles, um Leute anzuziehen. Ich verstehe das schon.
Was heisst, sie macht alles? Dass... Eben die Steuern sind zum Beispiel hoch in der Stadt Zürich.
Ja.
Das macht sie ja nicht. Sie tun nicht Leute anziehen mit tiefen Steuern.
Nein, mit tiefen Steuern nicht, aber mit solchen Wohnungen. Ich verstehe das. Ein Arbeitsplatz bringt weniger Steuereinnahmen als eine Wohnung. Aber man muss da einen Ausgleich finden. Man kann nicht die Stadt einfach aufblähen und aufblähen. Also eines Tages muss man halt den Katzensee einebnen und dort Wohnungen bauen.
Also du bist ja gegen Personenfreizügigkeit.
Ja, das kommt darauf an, was für Personen.
Ja, also nein, aber generell Personenfreizügigkeit mit der EU. Du bist ja gegen die Bilaterale. Bist eigentlich jetzt politisch eher im Lager von der SVP?
Nein, das ist nicht das Lager von der SVP, das ist das Lager von der Vernünftigen. Schau doch jetzt einmal, in der FDP ist ein Drittel von der Kantonsratsfraktion steigt aus.
Ja, aber das sind Drittel, Diskussion? Aber zwei Drittel sind dafür.
Das ist das erste Zeichen vom Niedergang von der FDP, leider.
Das ist nicht
die FDP wäre eine ganz vernünftig gute Partei, mit der wir haben hier von der Aber du meinst, die werden auch lange zusammengeschafft.
Die müssen, gute Sachen die müssen auch gegen die Bilateralen sein und gegen ein Abkommen mit der EU. Das ist zukunftsträchtig für die Schweiz, kein richtiges Abkommen mit der EU.
Ja, man hat ja schon bereits Abkommen mit der EU. Aber man könnte mit, zum Beispiel mit Großbritannien könnte man Abkommen treffen, man könnte mit den USA vernünftige Abkommen treffen und sich nicht dauernd so skionieren lassen vom Trump.
Ja, eben, mit den USA kannst du...
Ja, natürlich. Man
also, schon mit wem kann man besser verhandeln? Mit der EU oder mit dem Trump?
Also, mit ich glaube, ja, schau mal, erinnere dich zurück an Pandemie. Was hast du da verhandeln mit der EU oder mit den Nachbarn? Die haben aber Grenzen zugemacht und gesagt, ich habe da keine Masken
über. Das ist eine Ausnahmesituation. Ja. Jetzt redest du aber wirklich schon fast wie ein Impfgegner. Oder hast du dich impfen
lassen? Nein, ja, selbstverständlich, regelmässig. Ja. Alle halbe Jahr.
Aber gleich, aber das ist doch nicht jetzt irgendwie eine Grundlagenfrage, wo man sich jetzt noch daran klammern kann. Sondern es geht doch jetzt um die Zukunft von der Schweiz.
Die Zukunft von der Schweiz, ja. Das ist Ausbildung von der Basis, Stärkung von der Basis. Man braucht uns. Man braucht uns auf der ganzen Welt, auch in der EU.
Was ist deine Musik? Was ist der nächste Titel?
Das ist Memphis, Tennessee von Chuck Berry.
Oh, großartig.
Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party, trying to with my Marie. She's the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. More than that I cannot add, only that I miss her and all the fun we had. But we were pulled apart because her mom did not agree and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Last time I saw Marie, she's waving me goodbye with hurry home drops on her cheek that trickle from her eye. Marie is only 6 years old. Information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee.
Mein nächster Gast ist der Oliver Zimmer. Er ist jahrelang Professor an der namhaften Oxford University gsi. Ich wollte von ihm wissen, woher er die Affinität zu England hat.
Meine Fantasie hat mich auf England gezogen, weil ich eine Tante hatte, die war in Zypern, die haben ihre Kinder von englischen Schulgeschichten. Ich habe einfach so ein bisschen in die englische Fantasiewelt hineingerutscht. Mhm.
Und wie schwierig ist es, in die London School of Economics zu kommen?
Ja gut, also müssen Sie die fragen, wo mich dort genommen haben. Also,
ja, die Antwort kenne ich ja, Sie haben sie genommen, oder? Also ja, offenbar also, war es gut.
Ich glaube schon, dass es ziemlich starke Konkurrenz ist, aber vor allem ist es natürlich auch so, dass man muss ja ein Proposal schreiben, ich wollte ein Doktorat machen, ein PhD, und dann muss natürlich der Supervisor muss überzeugt sein. Und ja, es hat geklappt. Und
dann haben Sie eine Professur überhaupt, zuerst in Durham, das ist ein bisschen weiter weg, ist nicht ganz im Zentrum. Und dann natürlich der Big Prize, das war 2005 Oxford.
Ja, ja. Ja, das war, wie soll ich sagen, also ich habe keine akademische Karriere geplant.
Nicht?
Nein.
Was haben Sie denn geplant?
Ich wollte einfach sehen, wie weit ich komme als Historiker komme. Mich hat einfach Geschichte interessiert. Und ich wollte dort hin, wo die Leute sind, die besser sind als ich. Weil das hat mich nicht interessiert. Also ich habe ein gutes Studium gehabt, aber dann habe ich es gesehen. Mhm. Dann wollte ich schauen, wie weit kann ich kommen, oder?
Okay, und dann eben, also Oxford Full Professorship, das haben sie sehr viele Jahre dann gemacht.
Ja.
Und eben, mein Sohn war einer Oxford und ich durfte dann dort erleben, wo er promoviert worden ist, die Feierlichkeiten. Und das hat mich hier umgehört. Können Sie mal erzählen? Das war wie im Mittelalter, wie das dort abgeht.
Ja, sicher. Also noch stärker man pflegt halt, noch stärker die Ritual. Tradition, oder? Wird zwar heute kommt auch ein bisschen unter Beschuss so für verschiedene Bereiche, zum Beispiel die Studenten bei der Prüfung, also Undergraduates, die haben immer früher die Gowns müssen tragen und jetzt kommen sie auch schon fast in Jeans und weiss ich, wie es wollen und so. Also es ist ja dort ein bisschen, aber ich habe das immer gut gefunden, weil ich glaube, Tradition und Moderne, das gehört zusammen.
Aber eben, wenn man dort reingeht, dort wird nicht Englisch geredet, vor allem Latinisch.
Ja gut, das ist jetzt bei einer Graduation Ceremony, oder ist das speziell, aber sonst, also ich meine...
Ja, aber eben, und irgendwie ganz religiös ist dort im Vordergrund gestanden, und zum Teil haben sie müssen runterknüllen, um ihre Sachen entgegenzunehmen. Also ich bin völlig verblüfft gewesen.
Ja, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich, das habe ich jetzt noch nie so empfunden und auch noch nie so gesehen. Es war wahrscheinlich ein bisschen speziell gewesen.
Jawohl, aber dann, ich habe es auch erlebt in diesen Colleges, da sitzen unten beim Essen sitzen die Studenten und oben auf der Bühne Professoren. Das ist immer noch so.
Ja, das ist der sogenannte High Table, oder? Mhm. Und ich habe mal über das geredet, genau am Anfang, oder? Das ist ein bisschen das Klischee. Ich meine, es sind auch ein viele Klischee, die da produziert werden. Also die Elite, die sitzen dort oben und die Studenten dort unten.
Oder? Genau so sieht es aus.
Ja, aber... Oder wir sind ja alle, schauen Sie mal in Zürich, ich habe das oft erlebt, oder auch deutschen Unis oder so. Professoren, das ist so quasi so die Ideologie von der Egalität. Und was machen Professoren? Sie dominieren den Diskurs in den Seminaren und so weiter. Hingegen bei uns war es so, oder? Faszinierend, man hat den Hightable, also man hat quasi eine Recognition, man hat die Anerkennung, man ist ein bisschen höher, oder? Man ist so ein bisschen more learned, oder?
Man, also man ist auf der Bühne.
Man ist ein bisschen höher, oder? Aber dafür dann bei den Tutorials, und das ist ja eigentlich das Besondere auch, dass eigentlich die Lehre, die ist ja nicht vorlesungszentriert, sondern das ist ja ist der Austausch in kleinen Gruppen. Und das ist völlig egalitär, da sitzt man im Büro, oder? Und ich glaube, die beiden Sachen gehören eben zusammen.
Und das hat Ihnen geschmückt, das Ganze?
Ja, ich habe das gut gefunden. Mhm. Ja. Aber
Sie haben ja wieder bleiben dort, offenbar, weil Sie sind ja britische Bürger geworden.
Ja, gut. Das ist, also ich meine, ich habe lange nicht gelebt. Ich habe natürlich auch politisch dort etwas sagen. Und
für das muss man Staatsbürger sein?
Ja, klar.
Ah, ja.
Das ist immer noch so. Das ist ja eines der grossen Dividenden.
Ja, aber was haben Sie denn wollen? Haben Sie dort die Politik in
Nein, Sendung? Natürlich nicht. Man wird doch, wenn man, ich meine, ich bin dort 2009, habe ich glaube, da bin ich irgendwie 15 Jahre in England gewesen. Also ich finde, und ich habe ja mein Schweizer Bürgerrecht nicht mehr aufgeben. Das ist ja für viele, so sagen wir da in der Schweiz, ist das ja ein bisschen rot zu tun, dass man zweitbesser.
Also wo Sie dann zurückgekommen sind, das ist glaube ich gerade im Jahr 2020, im Jahr, wo eigentlich der Brexit umgesetzt worden ist, ist Folgendes in der Zeitung gestanden über das. Die Gründe für seine Rückkehr in die Schweiz seien vielfältig, sagt Zimmer. Das sind einerseits seine inzwischen betagten Eltern, die noch immer im Zürcher Oberland wohnen, aber dann gibt es noch ganz andere Gründe für den Weggang aus Oxford und die haben nichts mit Oliver Zimmers Privatleben oder Alter zu tun. Und was dann?
Ja, verschiedene Sachen. Die Autonomie war für mich zentral. Warum geht man in diesen Beruf?
Ja.
Am Anfang, als ich weiss noch, dann habe ich im Department in Durham und so, das sind alles so ein bisschen Mavericks gewesen, also so ein bisschen Nonkonformisten. Und das habe ich toll gefunden, weil ich habe gefunden, ja genau, das ist mein Biotop. Und dann so um 2015 herum, in Oxford auch immer mehr so die Manager-Typen, die haben uns dann auch reingeredet, zum Beispiel bei der Selektion der Studenten, alles Mögliche. Und ich finde einfach, das ist für die Akademie schlecht.
Mhm. Aber Sie sind dort an einem wirklich sehr prestigiösen Ort gewesen. Jetzt sind Sie in einem Institut, das man kaum kennt, Center for Research in Economics, Management and the Arts, CREMA in Zürich. Eine ganz kleine akademische Bude. Also was sind die anderen Gründe gewesen, wieso Sie das abgegeben haben, durch das wichtige oder eben auch wissenschaftlich sehr gewichtige Amt in Oxford?
Ja gut, aber... Auch natürlich, weil wenn man so ein gewisses Alter erreicht, ich meine, dann fragt man sich, wann würde man das noch machen in 4 Jahren? Wahrscheinlich 4 Jahre später wäre ich nicht mehr zurückgekommen, oder? Es ist ein bisschen ein Kranzstein gewesen.
Sie sind dort Mitte 50er Jahre gewesen?
Ja, so gegen 57, oder?
Okay.
Dann habe ich gefunden, jetzt muss ich jetzt oder nicht mehr.
Aha.
Und auch so ein kleines Institut CREMA ist klein, aber fein, oder? Wir haben dort den Bruno S. Frey, Margit Osterloh. Ich meine, wenn man die vergleicht vielleicht mit anderen, die jetzt bei grösseren Instituten sind, würde ich sagen, dann sind wir da ziemlich gut aufgestellt. Oder?
Aber wie war das für Ihre Familie gewesen? Also Ihre Frau ist ja, glaube ich, aus Südostasien mit chinesischen Wurzeln,
ja.
Oder?
Ja, für Grace ist es sicher, für sie ist eigentlich am Anfang schwierig gewesen. Sie ist jetzt sehr happy da, hat einen guten Job im Bündnerland. Aber sie ist am Anfang, für sie ist sicher her gewesen, weil sie, ihre Identität ist natürlich schon stark gewesen, britisch eigentlich. Weil sie ist im Commonwealth aufgewachsen, hat das, die ganze Kultur natürlich, das ist ein bisschen heimer gewesen für sie mehr. Also das habe ich sicher gepusht.
Okay, also, und was war das Wichtigste gewesen, oder was hat sie am meisten überrascht, wo sie nach all diesen Jahren in die Schweiz zurückgekommen sind?
Also jetzt akademisch gesehen?
Nein, nicht akademisch, generell. Ja. Wenn man da 26 Jahre in England lebt und die englische Mentalität erlebt hat, dann kommt man wieder zurück zur schweizerischen Mentalität.
Ja, also ich würde sagen, eigentlich, es ist relativ, also es hat sich schon verändert, das Land, die Sachen haben sich verändert, man ist ein bisschen dynamischer geworden, aber viele Sachen sind immer noch gleich, also die Mentalität ist immer noch gleich, also die Unis, wie Uli sagen, hat sich nicht viel verändert.
Und das finden Sie gut oder schlecht?
Ja, also akademisch finde ich es nicht gut, ich bin kein Fan von diesen Lehrstuhl-Universitäten, wo man nicht, wo einer einfach oben ist und die anderen sind unten, eben, Sie haben vorhin gesagt, Oxford da oben und unten, also ich würde sagen, da ist oben und unten, oder?
So, was sind die grossen Unterschiede in der Mentalität zwischen den Engländern und der Schweizer? Was würden Sie sagen?
Schon sicher, auf einer persönlichen Ebene sicher, es ist individualistischer. Das heisst, man hat mehr Spielraum, wenn man ein bisschen anders steht. Also wir sind dort Türchen aufgegangen, oder? Und Nachteil von dem
sogar ist, als Ausländer oder halben Ausländer?
Ja.
Als gefühlten Ausländer?
Ja, also wir sind dort Türchen aufgegangen, wo wir da nicht aufgegangen wären, bin ich ganz sicher. Ja.
Unglaublich. Also man hat das Gefühl, das hat die grosse Freiheit in der Schweiz mit direkter Demokratie und allem.
Ja gut, das ist wieder etwas anderes. Das ist etwas anderes. Das ist politisch, das ist eine politische Sache. Wir reden jetzt ja von einer intellektuellen, kulturellen Freiheit. Mhm. Die ist in England schon. England ist ein tolles Land.
Also man redet ja vor allem jetzt auch eben über die Situation von der Schweiz politisch in Bezug auf die Bilaterale, wo Sie das Buch geschrieben haben, Brüssel einfach. Und darum können Sie vielleicht doch ein bisschen noch erzählen, wie das gelaufen ist in England, wo man ja dort austreten ist. Brexit hat dann etwa 3 Jahre gedauert, bis man es umgesetzt hat. Genau 2020, wo es dann umgesetzt wurde, sind Sie gegangen, aber Sie sind nicht unbedingt wegen dem gegangen.
Nein, ich bin nicht wegen dem gegangen.
Ja, aber wie haben Sie das erlebt? Weil damals die Mehrheit war ja für Brexit und jetzt ist die Mehrheit gegen Brexit und bin ich genau umgekehrt.
Ja, also es wird jetzt...
Sie haben die Remain gestimmt und wären jetzt für Leave.
Ja, ich hätte... Nein, es war so gewesen. Ich habe mit einem schweren Herz habe ich die Remain gestimmt, also nicht irgendwie mit voller Überzeugung. Wahrscheinlich habe ich auch ein bisschen... Bin ich auch dort durch, hat mir ein bisschen den Mut gefehlt. Aber gefühlsmässig habe ich gewusst, dass eigentlich Self-Government wäre eigentlich wichtig. Und nachher, als ich gesehen habe, wie die Europäische Union reagiert auf England, eben, es ist ja dann immer das gleiche Muster, man probiert dann maximalen Schaden, maximal Schaden, und dann hätte ich live gestimmt, das zweite Mal.
Wegen dem?
Ja. Weil man kann ja...
das Gefühl gehabt, die EU-Leute sind einfach unfair gegenüber England.
Ja klar, natürlich. Ja, es ist vor allem, ich meine, das ist immer das Spiel, oder? Man tut dann natürlich schauen, wo kann man... Es ist ja so, bei der EU ist es so, es soll kein alternatives, erfolgreiches Modell geben. Und man hat gesehen, oder? England, ein erfolgreiches England ist ein Problem, genauso wie eine erfolgreiche Schweiz ein Problem wäre.
Aber ist England erfolgreich? Also in Sachen, zum Beispiel illegale Einwanderung ist einer der grossen Themen, für das Wichtigste gewesen. Wir wollen selber bestimmen über die Einwanderung. Ja. Das ist in die Hose.
Ja, da hat es verzeiht. Aber das ist natürlich auch, weil das Government nachher mit dem Boris Johnson, man redet ja da von der Boris Wave, oder? Also nachher, wo man gesagt hat...
Das war der, der es durchgebracht hat, der Brexit.
Ja, aber eben, er ist eben bei der Kontrolle von der Migration, haben sie versagt, die Konservativen. Und die haben eben auch so einen Flügel, so einen liberalen Flügel, der dann gefunden hat, ja nein, dort muss man Ausnahmen machen. Und dann natürlich haben sie das Muster gehabt, dass alle möglichen Wirtschaftsverbände natürlich auch sind, die gesagt haben, wir brauchen die Leute, uns muss also noch 100'000 geben und so weiter. Dann haben sie einen riesigen Unisektor mit zweit- und drittklassigen Colleges, wo eine Industrie ist. Und die wollen natürlich auch, dass ein Haufen Leute ins Land kommen. Oder?
Aber wie ist jetzt die Situation von England? Ist sie jetzt besser geworden durch den Brexit?
Ja, also ich würde sagen, England hat sicher Probleme, oder? Und das ist ja auch voraussehbar gewesen. Man geht ja nicht aus dem raus, man muss sich das mal vorstellen, alle die Verbandlungen, die Regeln, die Institutionen, dann geht man da raus. Und dann hat man noch nachher also quasi eine Zwietracht im Government, also die einen ziehen in die Richtung, die anderen ziehen in die andere Richtung. Warten wir mal ab in 5-10 Jahren. Ich habe das Gefühl, England hat jetzt gute Voraussetzungen.
Aber Sie und andere Leute sagen ja unter anderem, der Aufschwung der Populisten sei unter anderem darum so gross, wegen dieser Supranationalität. Ja. Und in England ist das Gegenteil. Und dort sind die Rechten noch viel rechter, als man sie in Deutschland sich vorstellen kann, der Herr Farage und dann noch vielleicht der Herr Robinson, wie die alle noch heißen. Das ist ja noch extrem, obwohl man jetzt offenbar autonom ist.
Ja, also Farage ist nicht so extrem. Wir sind einfach klassische populistische Partei, Kontrolle von der Immigration.
Eben, aber die würden jetzt die Wahlen gewinnen, obwohl sie eben nicht in der EU sind, wo sie sagen, wenn dort die demokratischen Rechte nicht mehr vorhanden sind, führt das zu Populismus. Dort hat das überhaupt nicht funktioniert.
Nicht, es ist nicht der einzige Faktor, aber es ist natürlich auch gewesen, weil natürlich... England hat natürlich ein extrem starkes Establishment in diesen Parteien. Oder? Und die waren sehr, sagen wir mal, sehr EU-nahe, sehr migrationsfreundlich und so weiter. Und das ist ein Backlash gegenüber dem. Und es ist natürlich auch, in England haben sie ja den verarschten Aufstieg von der Reform, ist ja nur, weil die Konservativen in der grossen Krise sind. Oder? Das hat das ermöglicht.
Aber warum sind denn die Konservativen in so einer grossen Krise?
Ja, weil sie halt... Genau die Versprechen, die man gemacht hat beim Brexit oder in Bezug auf Migrationsfrage, ist natürlich die zentrale Frage. Die haben sie nicht können umsetzen. Und dann ist natürlich die Frage aufs Tapet gekommen mit dem Straßburg-Court, oder mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und dort hat man eigentlich gesagt, dann, ja, da muss man über Bücher. Aber die Regierung vom Sunak hat dann gesagt, nein, da können wir nichts machen. Und jetzt würde jeder, oder Reform oder Konservativ, jetzt ist klar, England wird das Land sein, das in den nächsten 2 Jahren rausgeht. Also, nein, es soll nicht so lange das Label gehen.
Wo ist er gerade?
Aus der Konvention, oder?
Gut, also, aber jetzt gehen wir zu der EU generell. Also, ja. Sie haben sie dort erlebt, wir haben sie da erlebt. Wir müssen jetzt uns irgendwie mit der zurechtfinden und herausfinden, was sie überhaupt ist. Der Christoph Bloch hat gesagt, die EU ist eine intellektuelle Fehlkonstruktion. Dem würden Sie zustimmen?
Ja, es ist... Ich würde es anders sagen. Ich würde sagen, es ist eine Konstruktion, die Idee ist eigentlich so eine Gruppe von Wissenden und Weisen, die lenkt alles, oder? Und da gibt es noch einen Gerichtshof. Es ist kein demokratisches Gemeindewesen. Das ist es, oder?
Eben, es ist natürlich auch kein Bundesstaat. Ist ja logisch. Also, durch das. Aber es ist aber auch das erfolgreichste Friedensprojekt von der Geschichte. Ja. Als Historiker, tun Sie das auch in Betracht ziehen?
Ja, ich würde so sagen. Also, ich glaube, das Wichtigste, Entscheidende, ich würde Verdienst gar nicht in Abrede stellen. Oder? Ich meine, es ist nicht schwarz-weiß, die Sachen sind nie schwarz-weiß. Aber ich würde jetzt sagen, beim Frieden, wenn wir über den Frieden reden nach dem Krieg, das können Sie im Tobias Straumann in seinem Buch dann anlesen, was er jetzt da publiziert hat. Also der Input von Amerika mit dem Marshallplan und so ist natürlich entscheidend gewesen, oder? Also ohne die Amerikaner, ohne den Support, oder, wäre das nicht gelaufen.
Klar, aber es hätte müssen weitergeführt werden. Und heute sind wir in einer Situation, wo die Solidarität in Europa maßgeblich ist, damit wir irgendwie stabile Verhältnisse haben. Das sehen Sie nicht auch so, dass doch, die EU hilft, gerade in dieser Situation, wo wir uns nie haben können vorstellen, ja, wo wir bedroht werden durch die Russen, durch den Putin, dass wir da eine Solidarität müssen haben und uns besser aufstellen, damit wir überhaupt verteidigungsfähig sind.
Ja, Solidarität können Sie auch haben, ohne dass Sie einen Block haben, oder?
Nein.
Und was noch dazu kommt, wenn Sie es anschauen, oder? Zum Beispiel die Schweiz, wann ist eigentlich das Militär runtergefahren worden, oder? Das ist runtergefahren worden. Ende 90er Jahre haben sie in der Sicherheitspolitik einen neuen Ansatz gehabt. Haben sie gesagt, ja, jetzt müssen wir wieder näher an die EU ran, oder nach dem EWR. Haben gesagt, jetzt muss also die Kommission Brunner und andere Kommissionen vom Bundesrat eingesetzt. Haben gesagt, das ist jetzt total veraltet. Die Hardware und das Zeug, wir müssen solidarisch sein mit Europa. Und was ist passiert? Das Militär ist runtergefahren worden. Und das ist die Situation, die wir heute haben. Und darum glaube ich, was sie müssen machen, oder, ist wirklich, man muss von den eigenen Türen kehren, gerade beim Militär. Da kann man solidarisch sein.
Ja, aber gut, man war dort solidarisch mit Ländern, die auch abgerüstet haben. Und man ist jetzt in einer anderen Situation. Die anderen Länder rüsten auf und Solidarität würde heissen, dass man auch das Gleiche machen
würde. Ja, wir müssen schon aufrüsten, das ist klar. Aber wenn wir mal schauen, was die Europäische Union anbringt in diesem Bereich, es werden wieder einzelne Länder sein, oder?
Ja, ist ja klar.
Es sind, oder Griechenland und Polen, die haben nie abgerüstet, die, ja, die haben immer Bedrohung gesehen.
Die sind ein bisschen näher am Schuss.
Ja, ja. Und so wird es bleiben, oder?
Sie haben Musik mitgebracht. Was hören wir als nächstes?
The Future, Leonard Cohen.
Das war die letzte Folge bei unserer Serie Best of Doppelpunkt. Nächste Woche an dieser Stelle wieder mit einem brandneuen Doppelpunkt-Gast. Am Mikrofon verabschiedet sich wie immer der Roger Schawinski.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.